Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, besonders im Salzbergbaugebiet zwischen Rheinberg und Xanten, danke, dass Sie sich wieder eingeschaltet haben. Wir können heute Folgendes feststellen. Eine Hürde ist genommen. Mit großem Engagement haben sich die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Politik, an den Einwendungen gegen die geplanten Erweiterungen des Salzbergbaus beteiligt. Nach der Offenlegung der Pläne des Salzbergbauunternehmens K&S in Bord zur Erweiterung des Salzabbaus wurden von den betroffenen Bürgern, den zahlreichen Umweltverbänden, den betroffenen Städten und Gemeinden und der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten die Einwendungen gegen eine Erweiterung des Salzbergbaus in der geplanten Form an die Genehmigungsbehörde bei der Bezirksregierung in Arnsberg gesandt. Für diese Unterstützung sagt die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten herzlichen Dank. Doch wenden wir uns nun wieder dem aktuellen Thema der Bergsenkungsschäden und der suboptimalen Schadensregulierung bei den Bergschäden durch die Bergbaubetreiber zu. Heute habe ich zum Interview einen Gast eingeladen, der sich mit diesen Problemen bestens auskennt. Herzlich willkommen am Mikrofon, Diplom-Ingenieur Peter Immikus. Herr Immikus ist freier Marktscheider und freier Sachverständiger für Bergbau und Bergschäden. Er vertritt zurzeit auch die katholische Kirchengemeinde Alpen bei den Bergschadensfällen an den Kirchengebäuden in Büderich und Menzeln. Darüber hinaus vertritt und berät er einige betroffene Bürger, die massiv von Bergbauschäden zwischen Rheinberg und Xanten betroffen sind. Hier möchte ich heute anknüpfen. Ja, wie ich gerade schon sagte, bei mir zu Gast heute Herr Immikus und erstmal herzlich willkommen hier.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Immikus, wir hatten ja uns schon des Öfteren unterhalten und da ging es ja immer wieder um Bergbauschäden und um die Bergbauschäden, die sich ja jetzt gerade hier ganz massiv hier am Niederrhein einstellen, vor allen Dingen im Salzbergbau. Der Kohlebergbau kommt langsam zum Erliegen und ich denke einfach mal, die Dinge werden sich langsam hier herauswachsen. Aber der Salzbergbau wird uns noch mindestens 200 Jahre sicherlich begleiten. Denn 200 Jahre sind die Zeiten, die der Salzbergbau hier bei uns noch, ja, ich sag mal, Schäden verursachen kann durch Senkungen. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit dem Salzbergbau? Ich meine, Sie kamen ja aus der Kohlebereich.
Ja, das war auch für mich sehr interessant. Wir arbeiten in allen Bergbaurevieren Deutschland und haben hier mit Erstaunen festgestellt, seitdem wir hier auch im Salzbergbau aktiv sind, wie groß die Unterschiede sind zu den Bergschadensprüfungen und Bearbeitungen in den anderen großen Bergbaurevieren. Wir haben den Eindruck, als wenn die Bergschadensbearbeitung in dem Salzbergbaurevier hier am Niederrhein während der Aktivität auch der Rohkohle hier so ein bisschen unbeleuchtet geblieben ist, so ein bisschen im Hintergrund geblieben ist und gar nicht so die nötige Aufmerksamkeit bekommen hat, auch was die Kontrolle und die Organisation einer vernünftigen Bergschadensprüfung und Regulierung angeht.
Ja, hier war es ja nun von Anfang an so, dass viele Menschen hier auf der Sollweih, so sagen wir hier, gearbeitet haben. Und also er war eigentlich hier der einzige Arbeitgeber, der einzige große Arbeitgeber. Auf der einen Seite die Sollweih, die das Salz abbaute. Auf der anderen Seite die Sollweih, die sich mit dem Soda beschäftigte, der eben halt als Endkonsequenz aus der Salzproduktion hier war. Und man hat eigentlich gar nicht großartig danach gefragt. Es war einfach so, jeder kannte die Sollweih und man hat immer gesagt, es gibt keine Bergsenkung. Und heute, nun 20 Jahre später, 30 Jahre später, 50, 60 Jahre später, da stellen sich erst die großen Schäden ein. Ist das auch das, was Sie jetzt mittlerweile erfahren?
Ja, natürlich. Das Besondere an dem Salzbergbau ist ja, dass die Senkungen durch den Abbau des Salzes nicht wie in der Steinkohle nach 5 oder 10 Jahren beendet sind, sondern mindestens 100, wenn nicht 200 Jahre noch wirken. Und da muss man sagen, dass die großen Bergbaubetriebe in Nordrhein-Westfalen außerhalb des Salzes einen gewissen eigenen Anspruch haben, diese Dinge vernünftig mit dem Bürger zu regulieren, auch wenn es da Kritik gibt. Und das, was wir hier festgestellt haben, ist, dass es hier eigene Regeln gibt im Salzbergbau, Unterbesetzung der Bergschadensabteilung, eine nicht vorhandene Dokumentation von Risiken, die wir so aus anderen Revieren nicht kennen. Und da scheint es eine mangelhafte Kontrolle zu geben, die durch die Bürger Bürgerinitiative und die Öffentlichkeit jetzt ein bisschen durchbrochen wird. Das finden wir auch gut, das unterstützen wir, das muss sein, um hier eine gewisse Qualität und einen Anspruch in der Bearbeitung sicherzustellen.
Ja, wenn Sie über mangelnde Kontrolle sprechen, wer ist eigentlich für diese Kontrolle verantwortlich? Ist es da die Bezirksregierung oder wer ist da verantwortlich, nach Ihrer Meinung nach?
Ja, grundsätzlich ist die Bezirksregierung mit der Bergbehörde die aufsichtsführende Behörde, die hier kontrollieren muss. Und das kennen wir auch aus anderen Revieren. Da sind wir der Meinung, dass da nicht genug getan wird und hier im Salzbergbau offensichtlich viel zu viele Ausnahmeregelungen durchgewunken wurden, die es dem Salzbergbau ermöglichen, mit geringem Aufwand, ohne großes Niveau hier eine Bearbeitung durchzuführen. Das kann man auch an Beispielen festmachen, aber das ist so unser Gesamteindruck.
Wenn Sie so sagen, dass Ihr Gesamteindruck ist, dann haben Sie eventuell dafür eine Lösung, was man da machen kann?
Ja, das geht nur durch Vorgaben, durch ganz konkrete Vorgaben und Bestimmungen, die entweder seitens der Politik oder seitens der Behörde erfolgen müssen. Durch den Druck der Bürgerinitiativen, freiwillig macht der Bergbaubetreiber das nicht, da ist es jetzt seit über 100 Jahren gewohnt gewesen, hier zu schalten und zu walten. Hier muss Druck ausgeübt werden, freiwillig gibt keiner Geld aus, aber für das hohe Gut einer Akzeptanz in der Bevölkerung und zum Schutz von Umwelt und zur Verhinderung von Schäden halten wir das für völlig legitim, hier so einen Druck auszuüben und auch so ein Niveau zu erhöhen über Nebenbestimmungen und Dokumentationen. Das vermissen wir hier, das ist sehr stiefmütterlich behandelt worden bisher.
Ja, wenn Sie so die Dokumentation ansprechen, so kann ich natürlich auch als Mitglied der Bürgerinitiative hier bei uns am Niederrhein ganz klar sagen, Informationen bekommt man keine. Wie kommen Sie denn an Informationen? Können Sie Informationen bekommen oder ist das auch für Sie sehr schwierig?
Ja, das ist auch für uns sehr schwierig. Das war ja unser Erstaunen, was wir hier festgestellt haben, dass wir, obwohl wir auch über sehr viel Fachwissen verfügen und auch wissen, wo man eventuell Unterlagen herbekommt, vor eine Wand laufen, dass im Gegensatz zu anderen Bergbaubetreibern bestimmte Unterlagen erst überhaupt gar nicht angefertigt werden. Da denke ich zum Beispiel an Dokumentationen von tektonischen Störungen, die eklatant wichtig sind. Die Kenntnis darüber ist wichtig, weil das zu schweren Bergschäden an der Tagesoberfläche führt. Da gibt es Ausnahmeregelungen auch der Bezirksregierung Arnsberg gegenüber dem Salzbergbau, die darauf verzichten, dem Salzbergbau einige Dinge abzuverlangen. Das muss, glaube ich, nicht sein. Und da kann man auch sehr konkrete Forderungen stellen, damit in der Zukunft diese Dinge anders dargestellt werden und auch für den Bürger besser zugänglich werden.
Wenn Sie das so ansprechen, dann muss ich natürlich darüber nachdenken, was passiert mit unseren Menschen, die hier jetzt einen Bergschaden haben. Ich meine, Sie beschäftigen sich ja mit den Bergschaden. Ja, ich sag mal, fast ihr halbes Leben lang, so kann man das ja sagen. Woran erkenne ich erstmal einen Bergschaden? Das ist der eine Punkt. Und zweitens, was muss ich dann tun, wenn ich vermute, dass ich einen Bergschaden habe?
Das ist nicht anders als in anderen Bergbaurevieren. Der Bergschaden kommt immer aus dem Boden. Unten nehme ich einen Rohstoff raus, die Erde sackt zusammen. Wenn es ungleichmäßig passiert, entsteht ein Schaden. Also durch reine Augenscheinnahme ist ein Bergschaden jetzt auch nicht von einem Gründungsschaden zu unterscheiden. Aber der Gutachter prüft immer, kann es sich um einen Setzungsschaden handeln? Kann sich hier an dem Gebäude etwas ungleichmäßig gesetzt haben? Und wenn er dann weiß, hier sind bergbauliche Einwirkungen aufgetreten, dann ist die Vermutung da, dass es sich um einen Bergschaden handelt. Und laut Bundesberggesetz gibt es ja die Bergschadensvermutung. Das heißt, hier in diesem Fall, wenn der Schaden auch typisch ist für eine Setzung, muss dann der Bergbaubetreiber beweisen, dass es sich nicht um einen Bergschaden handelt. Und genau an dieser Stelle muss man sagen, dass hier im Salzbergbaurevier die Bearbeitung zu kurz tritt, weil in anderen Revieren dann die Bergschadensbearbeitungen wirklich hingehen und versuchen zu untersuchen, was man hier nicht sagen kann. Das ist ein völliger Ausfall. Hier kriegt man keine Informationen. Irgendwelche Untersuchungen werden nicht durchgeführt und der Eigentümer steht da mehr oder weniger dann nach seiner Bergschadensmeldung ohne weitere Erkenntnis da und muss dann die Entscheidung des Bergbaubetreibers hinnehmen.
Wenn ich das hier so höre von unseren Menschen, die hier diesen Bergschaden haben, dann sagt man mir, ja, dann kommt plötzlich jemand raus, der schaut sich dann die Geschichte an und sagt, ja, Da vorne steht ein Baum und dieser Baum ist wahrscheinlich ursächlich für den Berg, für den Schaden, den Sie jetzt hier am Haus haben. Oder die Dachrinne ist kaputt, da tropft das Wasser runter und dadurch wird dann das Fundament geschädigt. Das sind alles solche Aussagen, die gemacht werden. Oder, was ich jetzt vor kurzem noch erlebt habe, da habe ich mir den Kopf geschockelt, da wurde dem Mann gesagt, ja, mit was für einem Material haben Sie denn Ihre Kellerwände, womit haben Sie die aufgefüllt an den Seiten? Haben Sie da spezielles Material genommen? Haben Sie da extra Sand kommen lassen, damit Sie Ihr Haus an der Seite anfüllen? Mit dem normalen Boden, den es hier gibt, dürfen Sie dieses Haus nicht mehr anfüllen, diese Wände nicht mehr anfüllen. Das würde zu Bergschäden führen. Ist Ihnen das auch schon mal untergekommen?
Ja, natürlich, das sind die klassischen Ablehnungsbegründungen, aber die sind in der Regel, sind das Behauptungen ins Blaue hinein. Wenn der Bergbaubetreiber begründet glaubt, dass es sich nicht um einen Bergschaden handelt, muss er eine Untersuchung durchführen. Sind die Fliesen falsch verklebt? Ist der Baugrund nicht richtig? Das geht ohne eine Untersuchung nicht. Einfach nur das in den Raum zu stellen, verkürzt diese ganze Prüfung und stellt auch den Bergbaubetroffenen in eine sehr schwierige Situation. Da herrscht ein systemisches Ungleichgewicht zwischen dem Bürger, der keine Fachkenntnis hat, und dem Bergbaubetreiber, der versprochen hat, alle Bergschäden zu regulieren und sich dann oft nur mit Hinweisen aus seiner Verantwortung herauszieht.
Sie sagen, der Bergbauunternehmer muss das untersuchen. Das kostet natürlich Geld. Das kostet dem Bergbauunternehmen Geld. Wenn jetzt sich herausstellt, ja, das war nicht so, wer zahlt denn dann die Kosten?
Alle Bergbaubetreiber haben sich verpflichtet, das sieht auch das Bundesberggesetz so vor, dass die Bergschadensprüfung nicht auf Kosten der Betroffenen geht. Der Bergbaubetreiber muss für die Prüfung die Kosten tragen, ohne das an die Betroffenen abzuwälzen. Nur die Bergschadensbearbeitung hier im Salzbergbaurevier, der Bearbeitung mangelt es im Grunde an einer gewissen Qualität. Die personelle Besetzung, die ist grandios. Die Erreichbarkeit ist im Grunde absolut mangelhaft. Die Art der Durchführung und die Qualität der Bergschadensbearbeitung lässt also viele Wünsche offen. Also hier an diesen Stellschrauben muss man im Grunde drehen, um im Einzelnen eine vernünftige Bearbeitung sicherzustellen, damit der Bürger da auch sich darauf verlassen kann, eine vernünftige Bearbeitung zu bekommen.
Also wenn ich höre, was die Bürger mir dann sagen, dann sagen sie, ja, der Bergbaubetreiber war da, der hat sich das angeguckt, hat gesagt, ja, das ist kein Bergschaden, der hat sich umgedreht, ist gegangen. Und was kann ich dann tun? Dann muss ich doch ja erstmal zum Gericht gehen oder muss dann irgendwas erstreiten. Das kostet natürlich eine Menge Geld und da scheut sich natürlich auch jeder vor, weil auch gar nicht das Risiko abzuschätzen ist, komme ich jetzt mit meiner Anklage durch, komme ich nicht durch. Selbst wenn ich damit durchkomme, in der ersten Instanz mag das noch funktionieren, in der zweiten Instanz vielleicht auch noch, nur in der dritten Instanz mit tödlicher Sicherheit nicht mehr, dann wird man rein finanziell schon an die Wand gespielt. Und das kann doch auch nicht Sinn und Zweck eines Berggesetzes sein. Das heißt, auch da muss dran gearbeitet werden, oder wie sehe ich das?
Genau, also der Betroffene, der steht in der Regel nicht auf Augenhöhe mit dem Bergbaubetreiber. Aber im Gegensatz zur Bearbeitung der letzten 100 Jahre hat sich heute einiges verändert. Es gibt eine Bürgerinitiative, an die man sich wenden kann. Dazu kann ich auch nur raten, dass man gemeinsam konstrukturelle Probleme auch bespricht, angeht und auf dem politischen Weg dann auch versucht zu lösen. Wenn es dann Lösungen gibt, dann nutzt das auch wieder dem einzelnen Betroffenen. Diese Initiativen verfügen auch über Kontakte zu Fachleuten, die eventuell einzuschalten sind. Und all das ist der Bergbaubetreiber hier im Salzrevier nicht gewohnt. Er war es früher gewohnt, alleine zu schalten und zu walten. Und die Situation heute sieht doch schon ein bisschen anders aus. Da darf man nicht still ins Kissen heulen, wenn man eine unbegründete Ablehnung bekommt, sondern muss da ganz forsch und aktiv werden und sich Verbündete suchen, um dagegen zu halten. Das kann ich nur raten. Nicht jeder hat das Geld, vor Gericht zu gehen. Deswegen plädieren wir auch dafür, unbedingt eine Schlichtungsstelle einzurichten, weil man mit dieser Schlichtung auch eine Art Kontrolle erzeugt gegenüber dem Bergbaubetreiber und jedem die Möglichkeit eröffnet, eventuelle Ablehnungen auch nochmal unabhängig überprüfen zu lassen.
So will kann man sagen, diese Kontrolle fürchtet eigentlich der Salzbergbau.
Diese Kontrolle hat der Bergbau überall befürchtet. Ich erinnere mich daran, wie die Diskussion in der Steinkohle kam, dass dort eine Schlichtungsstelle eingerichtet wurde. Dort wurde ebenso wie in der Braunkohle versichert, dass es doch gar nicht nötig sei, dass alle Leute doch so zufrieden wären. Und am Ende sind dann die Schlichtungsstellen doch eingerichtet worden, weil sich die Politik durchgesetzt hat mit dem Hinweis, Leute, wenn es doch alles so einvernehmlich ist, dann macht es doch, weil dann kostet euch im Grunde überhaupt gar kein Geld. Und wenn dort gar keiner an die Schlichtungsstelle geht, kann man die nach einem Jahr auch immer wieder zurückarbeiten. Aber überhaupt erstmal dem Bürger das Angebot zu machen, fair, auch mal neutral über eine Ablehnung sprechen zu können, finde ich, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und ein Konzern wie Solvay und K&S sollten das eigentlich von sich aus betreiben, um da auch eine gewisse Akzeptanz bei den Bürgern sicherzustellen.
Ja, dann sind wir natürlich schon auf einem guten Wege. Jetzt mal eine Frage an Sie, direkt als Fachmann. Ich möchte gerne hier ein Häuschen bauen, hier in Bord, und zwar an einer Stelle, wo ja eventuell sich in einigen Jahren sich der Boden senkt. Was muss ich tun, um mein Eigentum für die Zukunft zu sichern?
Ja, das ist interessant. Die gleiche Fragestellung eröffnet sich im Grunde in allen Bergbaurevieren Deutschlands. Nur weil wir hier in einem Bergbaurevier sind und auch Bodensenkungen existieren, heißt es ja nicht, dass man kein Haus bauen kann. Auf keinen Fall. Aber man muss jetzt prüfen, ob es besondere Risiken gibt, die in der Zukunft größere Schäden erzeugen können. Und genau an der Stelle mangelt es an Transparenz und an entsprechenden Daten. Das ist das, was wir dem Bergbaubetreiber und auch der Aufsichtsbehörde vorwerfen, dass ein Interessierter, der wissen will, welche Risiken gibt es in der Zukunft, gibt es dort eine tektonische Störung, gibt es ein besonderes Risiko für etwas, was aus der Erde kommt im Zusammenhang mit Bodenbewegung, dass man dort keinerlei Unterlagen hat, die einem da aufschlagen. Geben. Und wir haben ja selbst jetzt in den Betriebsplanverfahren gesehen, dass selbst in solchen sehr wichtigen Planverfahrensunterlagen solche Unterlagen fehlen. Und die gibt es in allen anderen Revieren, wie selbstverständlich. Nur hier im Salzbergbau gibt es die nicht. Also Sie können hier ein Haus bauen, Sie können ein Haus erwerben, aber schwierig wird es tatsächlich, wenn Sie konkret wissen wollen, welche Risiken gehe ich hier in der Zukunft ein. Da gibt es einen großen Nachholbedarf beim Salzbergbau, sich hier zu öffnen.
In Ihrem offenen Brief haben Sie mal so einen Fall geschildert. Ich glaube, es war in Alpen. Kann es sein?
In Alpen hatten wir ein Problem bei der Beschaffung von Höhendaten, die die Stadt Alpen in Auftrag gegeben hat. Und das ist für mich ein Beispiel, dass nicht nur der Salzbergbaubetreiber, sondern auch die hier vor Ort agierenden Kommunen sehr häufig keine große Unterstützung für den Bürger sind. Also in Alpen hat es eine Messlinie gegeben, die aus Steuergeldern finanziert angelegt wurde, gemessen wurde. Die Gemeinde Alpen war nicht in der Lage, einen anfragenden Bürger diese Daten offenzulegen, weil man die dort in der Verwaltung nicht fand, über Monate. Man hat dann also recherchiert und hat uns dann schließlich an das Büro verwiesen, welches die Messdaten erfasst hat, weil man selber keine Auskunft geben konnte. Das war also eine unglaubliche Geschichte. Dieses Vermessungsbüro hat uns dann die Information gegeben, dass durch einen Wasserschaden alle Unterlagen vernichtet worden sind. Und damit hat dann die Gemeinde Alpen gut leben können, was für uns ein Unding ist, weil man kann nicht erst Geld ausgeben für eine Messlinie, die den Wert ja haben soll, in der Zukunft auftretende Bodenbewegungen zu dokumentieren. Dann gehen die Unterlagen verloren und keiner in der Verwaltung ist in der Lage, diese Sachen nachzuhalten für den Bürger, der das ja am Ende bezahlt hat. Also daran merkt man auch, dass außerhalb des Bergbaubetreibers selber es für den Bürger sehr schwer ist, einen Ansprechpartner zu finden, der sich um die Belange und um die Sorgen, was Bodenbewegungen und Bergschäden angeht, zu kümmern. Und auch das ist für uns nochmal ein ganz großer Antrieb zu sagen, um hier vernünftig einen Schritt weiterzukommen, ist eine Schlichtungsstelle unerlässlich, weil das wenigstens ein Punkt ist, wo sich ein Betroffener darauf verlassen kann, dass da jemand sitzt als vorsitzender Richter, der sich darum kümmert, diese Dinge zu besorgen und sich überhaupt die Nöte und Fragen der Bürger zu stellen, ganz neutral. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt für die Zukunft.
Das heißt also, Sie sagen jetzt, Herr Emikus, man kann sich hier sein Häuschen bauen, aber man muss einfach vorsorgen. Was gibt es sonst noch für Dinge? Jetzt habe ich mein Häuschen hier schon gebaut, vor einigen Jahren, und jetzt weiß ich, demnächst wird unter meinem Haus abgebaut. Was muss ich tun? Was muss der Bergbaubetreiber tun? Oder was soll er tun? Wozu ist er verpflichtet? Was gibt es da für Richtlinien?
Ja, sehr viele Richtlinien gibt es leider nicht, auf die man sich berufen kann, weil der Bergbaubetreiber ist in der Pflicht, wenn Bergschäden auftreten, die zu regulieren. Aber der wartet natürlich so lange, bis der Betroffene sich meldet. Hier, ich habe einen Schaden. Und vorher wird prophylaktisch wenig getan. Ich kann nur jedem Eigentümer raten, sein Haus noch bevor er Schäden hat, mit Mauerbolzen versehen zu lassen und auch messen zu lassen, diese Anfrage an den Bergbaubetreiber zu stellen. In der Regel wird er das ablehnen, so wie meine Erfahrung ist. Aber es lohnt sich immer, selber sein Haus einmessen zu lassen, selbst wenn ich noch keine Schäden habe. Denn in dem Moment, wo der Schaden eingetreten ist, verfüge ich dann über einen Messzeitraum, der belegt, dass ich was verändert hat. Sonst fange ich immer mit dem Messen erst an, wenn der Schaden da ist, und kann den Beweis nicht führen, dass der Schaden durch Bewegung aufgetreten ist. Eine unabhängige Messung ist auch im Grunde belastbarer. Ich kann entscheiden, wann gemessen wird, wie oft gemessen wird und wo gemessen wird. Und das sind hier im Bereich, wo wir ja Senkungen haben, aber vor allem auch Pressungen und Zerrungen, ganz wichtige Grundlagen, um auch einen Bergschaden, also eine Bergbaueinwirkung, später mal nachweisen zu können. Also diese Investition, die ist für einen Hausbesitzer, meine ich, hier im Revier sehr wichtig.
Das heißt also, Sie sagen jetzt, man kann sich hier sein Häuschen bauen, aber man muss einfach vorsorgen. Herr Emikus, wenn wir über Investitionen sprechen, wo liegen da so mal erfahrungsgemäß die Kosten?
Also wenn ich ein ganz normales Einfamilienhaus habe, dann wird man, das ist jetzt pauschal gesagt, für eine Erstmessung und für eine Wiederholungsmessung circa 400 bis 500 Euro bezahlen. Das ist viel Geld, aber dafür, dass ich hier eine Immobilie schütze und auch meine Ansprüche, die ja weit darüber hinausgehen werden, wenn ich Schäden habe, finde ich das eine gute Vorsorge, die einem eine Sicherheit gibt. Und wenn ich eine Erstmessung gemacht habe, dann wird nicht sofort nach ein paar Jahren eine weitere Messung nötig, sondern ich mache es ja im Grunde, um für den Fall, dass ich Schäden habe, dann nochmal neu messen zu lassen. Das kann in 10 Jahren sein, das kann in 20 Jahren sein, aber das ist wie so eine Art Versicherung, die ich im Schrank habe, die ich jederzeit ziehen kann und die wichtig ist.
Diese Messungen, die da gemacht werden, es ist sehr interessant, wenn man hört, was so der Bergbaubetreiber sagt. Der Bergbaubetreiber sagt, alle meine Schäden, die wir haben, werden zu 99,9% werden diese Schäden ersetzt, beziehungsweise alle sind rotzglücklich, dass sie eben halt diese Schäden ersetzt bekommen haben. Wenn ich natürlich jetzt die Informationen sehe, die wir bei der Bürgerinitiative haben, dann sind die Leute gar nicht so rotzglücklich damit. Und dann hört man einfach, ja, die haben bei mir jetzt heute die Bolzen gesetzt. Und nachdem die Bolzen gesetzt worden sind, ist man ja davon ausgegangen, dass der Schaden behoben ist. Aber der Schaden ist dann nicht behoben. Es sind ein paar Bolzen gesetzt worden und es hat auch schon Dinge gegeben. Und da möchte ich jetzt, ich sag mal, dem Bergbaubetreiber und auch einem Marktscheider nicht zu nahe treten. Die wurden nachgemessen und man hat festgestellt, dass diese Dinge nicht stimmten. Da fragt man sich tatsächlich, was geschieht dort? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ja das Grundproblem. Das Grundproblem, dass der Bergbaubetreiber als Verursacher von Bergschäden selber entscheidet, ob es ein Bergschaden ist oder nicht. Das ist ein so ungewöhnlicher Vorgang. Wenn ich einen Autounfall habe und mir fährt einer ins Auto, würde ich auch niemals den Unfallgegner fragen, ob er schuld ist oder nicht. Und wenn er sagt nein, wendet man sich ab und geht wieder seinem Leben nach. Das ist hier aber in den Bergbaurevieren überall so. Das ist ein Webfehler im Aufbau des Bundesberggesetzes und im Umgang mit Bergschäden. Kann man so schnell nicht ändern. Aber ich kann nur jedem dazu raten, um das aufzubrechen, möglichst neutrale Firmen zu beauftragen. Man muss dem Bergbaubetreiber nichts unterstellen, aber ich würde nie dem Verursacher beauftragen, irgendwie über meinen Schaden eine Bewertung abzugeben und mich danach zu verhalten. Also eine unabhängige Messung ist Gold wert, sage ich. Genauso wie man sich immer gerne eine zweite und eine dritte Meinung einholt, wenn man zu einem Arzt geht. Und darum geht es einfach nur, man hat hinterher ein belastbares Ergebnis, als wenn man sich darauf verlässt, dass der Bergbaubetreiber da wirklich neutral mit den Unterlagen umgeht. Und es kommt ja noch hinzu, dass man, wenn man selber etwas beauftragt, auch entscheiden kann, wie viel Mauerbolzen setze ich, wann wird gemessen, nehme ich die in normalen Höhen mit, also die absoluten Höhen, um auch Senkungen und Hebungen zu bekommen. Das macht der Bergbaubetreiber ja so, wie er es will. Und wenn ich einen Auftrag selber erteile, kann ich als Eigentümer da auch mitbestimmen, wie und wann im Grunde gemessen wird.
Wenn wir mal von den Messbolzen weggehen, dann kommen wir zur Laservermessung eines Hauses. Schräglagenmessung und so weiter und so weiter. Die Hausfrau steht in der Küche und stellt plötzlich fest, das Fett in meiner Pfanne läuft immer zu einer Seite, auf der anderen Seite brennen die Eier an. Naja, kann man natürlich drüber schmunzeln, aber auf der anderen Seite, das sind ja Tatsachen, die hier passieren. Was halten Sie von einer Lasereinmessung und ist das sinnvoll?
Also wenn man das selber durchführt und hat einen Laser und hat nichts anderes, dann kann das sehr sinnvoll sein, genauso wie viele mit einer Billardkugel über dem Boden versuchen, überhaupt erstmal festzustellen, habe ich eine Schieflage. Das ersetzt jetzt keine Innenmessung durch ein Nivellement, aber ich kann nur jedem Eigentümer dazu raten, alles zu tun, um mal für sich festzustellen, ob das Haus nicht eine Schieflage hat, an die ich mich gewöhnt habe. Sie haben schon das Fett in der Pfanne angesprochen. Manchmal rollen die Eier vom Küchentisch einfach runter, man hat sich dran gewöhnt. Entdeckt auf einmal, dass vor jeder Tür ein Mülleimer steht, weil man sich daran gewöhnt hat, die Tür würde von ohne den Mülleimer von alleine auf- oder zulaufen. Das sind alles Hinweise auf Schieflagen und eine bergbaubedingte Schieflage wird ab einem gewissen Grad auch entschädigt und ist immer ein Hinweis auf Bergbaueinwirkungen. Deswegen halten wir das für sehr wichtig, im Grunde jedes Haus darauf hin zu beobachten, ob es eine Schieflage hat. Und da kann man sich auch mit provisorischen Mitteln erstmal helfen, um überhaupt festzustellen, bin ich überhaupt in einem schiefen Haus oder nicht.
Also ich hatte vor Tage bei einem meiner Menschen, die ich dort interviewt hatte, eine interessante Geschichte. Ich sage, was hast du denn da hängen? Da hatte der ein Lot hängen, an der Hauswand runter. Ungefähr 10 Zentimeter von der Wand weg hing dieses Lot. Sagt er, dieses Lot, das hängt jetzt schon seit 15 Jahren. Früher war das absolut parallel. Unten habe ich jetzt keine 10 cm mehr, sondern mindestens 15 cm. Und darin kann man sehen, wie schief das Haus geworden ist. Hat man sich eigentlich nie so vorstellen können. Aber das wäre natürlich auch eine Hilfe für jemanden, der mal ganz primitiv messen will, was mit seinem Haus geschieht.
Genau, oder Wasserwaage oder was auch immer, da darf man keine Scheu haben. Ja, nochmal, also man kann mit diesen eigenen Kontrollmessungen unbedingt eine eigene Sicherheit dafür bekommen, ob mein Haus schief steht und grob, wie schief das steht. Da spricht überhaupt nichts gegen. Es ersetzt aber keine offizielle Schieflagenbestimmung, weil man ja bei einer Schieflagenentschädigung feste, belastbare Werte haben muss. Und das geht leider nicht anders, als dass man das über ein erfahrenes Vermessungsbüro erfassen kann. Das hat dann auch den Vorteil, dass man auch eine belastbare Grundlage gegenüber dem Bergbaubetreiber hat.
Ist der Bergbaubetreiber eigentlich verpflichtet, mir diese Daten zu geben?
Ja, also unbedingt. Alles, was auf Ihrem Grundstück erfasst wird an Messdaten, gehört Ihnen. Das gehört zu Ihrem Grundstück. Und Sie erlauben im Grunde dem Verursacher der möglichen Schäden, hier eine Messung durchzuführen. Im Gegenzug muss er Ihnen die Daten geben. Das verhält sich genauso wie Fotos, die der Sachbearbeiter beim ersten Durchgang macht. Das wird häufig übersehen. Das sollte abgefragt werden. Die Fotos sind da und dienen auch ihrer eigenen Dokumentation. Freiwillig passiert das selten, hier im Salzbergbau so gut wie nie. Aber wenn Sie anfragen und sagen, ich hätte bitte gerne die Fotos, die Sie gestern hier vor Ort aufgenommen haben, dann kann der Bergbaubetreiber gar nicht anders, als die Ihnen zuzusenden. Das ist wichtig, denn wenn Sie in 5, 6 oder 10 Jahren neue Schäden haben, nutzen diese Fotos auch, einen Vergleich herzustellen zwischen dem, was der Bergbau damals festgestellt hat und heute feststellen kann. Also so, da müssen Sie sehr selbstbewusst als Eigentümer auftreten. Das Recht ist auf Ihrer Seite. Leider schickt der Bergbaubetreiber so etwas fast immer nicht freiwillig an den Eigentümer.
Ja, das sind natürlich ganz viele Informationen, die ich hier heute bekommen habe und ich finde, das ist schon eine tolle Geschichte. Eine andere Frage, die sich mir immer wieder aufdrängt. Wir haben hier einen Bergwerksdirektor, der mir immer wieder erzählen will, wir haben hier beim Salzbergbau absolut gleichmäßige Bergsenkungen. Wenn man sich eine tektonische Geschichte anschaut, dann sieht man, dass man auch unterirdisch Verwerfungen hat, man hat auch Erhebungen und Vertiefungen und das ganze Gebirge, was hier unter uns ist, kann gar nicht gleichmäßig absenken. Oder wie sehen Sie das?
Ja, das sehe ich genauso. Also die Natur reagiert da nun mal anders als die mathematische Lehre. Bei 3, 4, 5 Meter Gesamtabsenkung kann man sich nicht vorstellen, dass die Erde tatsächlich sich gleichmäßig senkt. Das ist das eine. Die gleichmäßige Senkung ist der Wunsch aller Bergbaubetreiber auf der Welt, die das propagieren. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Hier im Salzbergbau kommt aber noch etwas anderes hinzu. Selbst dann, wenn der theoretische Fall eintreten würde, dass man sich in einem Gebiet befindet, wo es gleichmäßige Senkung gäbe, haben wir die Erkenntnis und die Gewissheit, die wird auch vom Salzbergbau geteilt, dass die hauptsächlich schadensträchtigen Bewegungen aus Pressungen und Zerrungen kommen. Die werden aber fast nie gemessen oder würde der Bergbaubetreiber das messen, werden die nicht veröffentlicht. Das ist ganz wichtig, weil Pressungen und Zerrungen rechnet kein Architekt, wirken sehr schädlich auf die Fundamente und das ist das Entscheidende, Kriterium für den Schadenseintritt. Da ist auch noch viel zu tun an Dokumentation und auch an Forderungen an den Bergbaubetreiber, solche Pressungen und Zerrungen im Grunde auch so zu messen, dass man die über eine Kontrolle auch wieder nutzen kann.
Das heißt also im Umkehrschluss, diese Messungen werden eigentlich gar nicht gemacht.
ja, zu unserem Erstaunen werden die auch gar nicht gefordert, dass die zuständige Bergbehörde neben den Forderungen nach ein paar Messpunkten, die höhenmäßig eingemessen werden, diese Längenänderungen auch zu messen, ist für mich unbegreiflich, weil das ist das Schadensträchtige überhaupt. Pressung und Zerrung wirken sowohl auf Leitungen in der Erde als auch auf Fundamente extrem schädlich, weil sie mit Krümmungen einhergehen. Pressungen entstehen bei muldenförmigen Krümmungen, Zerrungen bei sattelförmigen Krümmungen, und das sind auch im Steinkohlenbergbau bekanntermaßen die Bodenbewegungen, die am meisten kaputt machen. Nur im Gegensatz zum Steinkohlenbergbau muss der Salzbergbau hier keine Dokumentationen offenlegen, mit welchen Pressungen und Zerrungen er denn zu rechnen hat. Das ist für mich ein Unding. Ich kann das überhaupt nicht glauben, dass man das nicht ab. Da ist also noch viel in der Zukunft zu tun, um hier Transparenz herzustellen.
Herr Emikus, wir hatten vorhin schon mal über Tektonik gesprochen. Ich denke einfach mal, wir sollten den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was sich hinter der Tektonik verbirgt. Mit Tektonik bezeichnet der Geologe die Lehre vom Aufbau der Erdkruste und den dort stattfindenden kleinen und großräumigen Bewegungen. Im Bergbau spricht man auch von Verwerfungen oder Ansprung. Das sind Zerreißstellen oder Bruchstellen im Gestein, auch in einem Salzstock, an der über Distanzen von Zentimeterbereichen bis zu einigen Dutzenden, ja sogar bis zu Hunderten von Kilometern, zwei Gesteinsbereiche gegeneinander sich versetzt haben. Hier sind durch die Erdkrustenbewegungen die Gesteinsplatten gebrochen und gegeneinander versetzt. Es kommt somit zu einem Versatz, den man als Sprunghöhe oder Sprungweite bezeichnet. Von diesen Sprüngen gibt es sehr viele im Salzabbaugebiet hier am Niederrhein. Wir haben hier am Niederrhein eine sogenannte Bruchtektonik. Diese Verwerfungen sind im obersten Teil der Erdkruste zu finden. Nun, Herr Emikus, kommt meine Frage. Warum sind genaue Informationen über den tektonischen Untergrund so wichtig?
Also Tektonik reagiert auf Entspannung in der Erde, und die wird durch den Salzbergbau dadurch erzeugt, indem es Senkungsschwerpunkte gibt dort, wo die Salzlagerstätte im Grunde vorhanden ist. Und dort, wo das Salz weggenommen wird, entsteht also ein Senkungstrichter, und diese tektonische Störung spürt das, weil an einer Stelle sich die Erde mehr senkt als an einer anderen Stelle, und schon entstehen an dieser Störungsfläche Entspannungen, die sich entweder ruckartig oder langsam im Grunde zeigen, indem diese Störungsfläche an einer Seite runterrutscht. Das habe ich bei der Steinkohle, da geht es schneller. Das habe ich in der Braunkohle, wo Grundwasser gefördert wird. Dort, wo das meiste Grundwasser gefördert wird, zieht es im Grunde die Schollen, die Erdschollen runter. Und hier im Salzbergbau ist es im Grunde die Stelle, wo der Schwerpunkt des Abbaus ist. Und das merkt die Störung, die dann damit reagiert, dass an der Scherfläche eine stufenförmige Versatzbildung an der Tagesoberfläche sich zeigt. Ja, und das ist, wie gesagt, reine Physik, das haben wir alle in der Schule gelernt. Ich nehme unten was weg, oben kommt die entsprechende Senkung an, und wenn sie ungleichmäßig ist, erzeugt das, egal in welchem Revier sie sich befinden, die gleichen Schäden. Deswegen ist das wichtig, dass der Salzbergbau hier, anders als in der Vergangenheit, diese Linien der Risiken dokumentiert. Das passiert bisher nicht, und das wird noch nicht mal von der Bergbehörde gefordert, und da muss die Bürgerinitiative, die Öffentlichkeit, der Bürger, wenn es die Bergbehörde schon nicht tut, offensiv werden, damit hier eine Verbesserung eintritt.
Herr Emikus, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Radiosendung, und ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie sich bereitwillig meinen Fragen gestellt haben. Wie Sie sehen, habe ich hier gerade vor mir ein Original, ein handgezeichnetes Senkungsprofil durch die Weseler Straße oder, für die, die etwas fremd sind, die B58. Wir sehen hier die Senkungslinie des Salzabbaus, beginnend im Jahre 1931, die farbig mit Blei- und Buntstiften eingezeichnet sind. Man sieht darauf die vorliegenden Messungsdaten, die Abbautiefen und auch den Maßstab und die Längenangaben. Selbst die Bezeichnung mit der Ordnungsnummer ist noch deutlich zu erkennen. Die Messungen wurden in regelmäßigen Zeiträumen eingetragen und endeten im Jahre 1964. Die Messungen beginnen an den Beamtenhäusern, so hatte man die Häuser an der Karlstraße an der Einfahrt zum Salzbergwerk genannt. Und die Messlinie erstreckte sich von dort bis hin zur ehemaligen Rheinstraße in Büderich. Die Rheinstraße in Büderich, heute nicht mehr so benannt, ist die Straße direkt nach der Jettankstelle, wo man nach rechts oder links abbiegen kann. Ich denke, Herr Emikus, Sie können aus diesen Daten mehr lesen als ich, und in einer der nächsten Radiosendungen werden wir einmal darüber intensiver sprechen, wie man solche Informationen interpretieren und auch lesen kann. Feststellen kann man Folgendes. Es ist schon bezeichnend für die immer beschworene Transparenz des Bergbaus, dass man, obwohl man diese Senkungsdaten schon in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs ermittelt hatte, man die Bevölkerung weiterhin in den Glauben gelassen hat, es gibt keine Bergsenkung im Salzbergbau. Und das bis weit in die 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Meine Großväter, mein Vater, alles Bergleute und auch noch vor wenigen Tagen ein ehemaliges Ratsmitglied der Gemeinde Büderich, schon in hohem Alter, hat das auch noch vor einer laufenden Fernsehkamera bestätigt. Nun geht auch diese Sendung zu Ende. Ich bedanke mich nochmals bei meinem Gast am Mikrofon, dass er mir Rede und Antwort gestanden hat. Sollten Sie weitere Fragen zur Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten haben oder benötigen Sie mehr Informationen bei Fragen zu Bergbauschäden und deren Meldungen und möchten Sie diese Sendung nochmal als Podcast anhören, so finden Sie diese auf der Homepage der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Nun zum Schluss noch eine Bitte der Bürgerinitiative. Bitte senden Sie uns auch eine Information, wenn Sie Probleme mit Bergschäden oder auch nur die Vermutung haben, dass Ihr Eigentum von Bergschäden betroffen ist. Auch gemeldete Schäden, Begebenheiten und Reaktionen der Bergwerksbetreiber auf Ihre Schadensmeldung in der Vergangenheit sind für uns von großem Interesse. Wir benötigen diese Informationen, um auch weiterhin beweisen zu können, dass, und ich bezeichne es mal als Märchen, dass 99,9% aller Bergschadensfälle zur vollsten Zufriedenheit der betroffenen Bürger gelöst worden sind. Die an uns gemeldeten Bergschäden und die damit verbundenen Probleme sprechen eine ganz andere Sprache. Bedenken Sie, nur mit Fakten können wir gemeinsam bei der Politik in unserem Land den nötigen Druck aufbauen, um zu einer gerechten Schadensbewertung und Schadensregulierung zu kommen. Das Stichwort ist hier Schlichtungsstelle. An dieser Stelle danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können von den Informationen aus dieser Sendung. Bitte bleiben Sie gesund, dann hören wir uns wieder, immer zur selben Zeit, an jedem zweiten Freitag im Monat um 20.04 Uhr im Bürgerfunk auf Radio KW. Tschüsskes und